willkommen zum Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Ich bin Janni, ich habe mal wieder Kai an meiner Seite.
Moin, hallo.
Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute am Start, nämlich Johannes von der Band Kafkiez.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, also ich freue mich sehr. Ich bin großer Fan. Genau, wir starten einfach mit unserer ganz klassischen Podcast-Startkategorie, wenn wir Gäste da haben, und zwar dem ADW-Freundinnenbuch. Das Ganze ist so ein paar Fragen zum Reinkommen, einfach so ein bisschen allgemein. Mit der allerersten Frage: Was ist denn deine Lieblingsvenue zum selber spielen und oder besuchen?
Gottes Willen. Boah, ihr startet direkt rein, ne? Also, wir haben ja, also ich bin ja jetzt auch noch nicht so, dass ich jetzt seit 10 Jahren auf Bühnen stehen darf. Deswegen, ich muss mal ganz kurz überlegen. Also, was sehr schön war, um da selbst zu performen tatsächlich, ist das Palladium in Köln. Einfach aus dem Grund, weil das so ein Schlauch ist. Also das ist wirklich, ich glaube, da gehen irgendwie 4000 Leute rein oder so. Und wir hatten auch noch ein paar andere Locations, die in vergleichbarer Größe waren, und die waren auch alle zum Glück ausverkauft. Aber trotzdem wirkt das Palladium ganz crazy, weil es einfach, also wirklich so langgezogen ist. Und man hat das Gefühl, man steht nicht nur vor 4000, sondern man steht vor crazy viel mehr Menschen als das. Das ist mega schön. Zum Konzerte besuchen, ja, also von uns aus fährt man, wenn dann eh, nur nach München, ehrlich gesagt. Und da ist der Go-To-Laden wahrscheinlich Zenit. Jetzt nicht, weil das eine coole Location ist, und auch nicht, weil der Sound da besonders bestechend ist. In keinster Weise auf jeden Fall. Meistens hat man dann auch irgendeine Säule im Gesicht. Aber so für mich als Jugendlicher und so war das natürlich irgendwie die Location, in der auch Acts kamen, die jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, die Dorfkapelle sind oder so. Also auch alles, was so ein bisschen auf internationaler Ebene stattgefunden hat, war natürlich im Zenit dann. Und ja, vielleicht dürfen wir da ja auch irgendwann mal spielen. Das wäre auf jeden Fall so ein kleiner Dream noch.
Das kann ich verstehen, ja.
Cool. Witzig, dass du das Palladium ansprichst, weil das, aus der anderen Perspektive sozusagen, ist das ganz spannend, weil dadurch, dass das so lang gezogen ist, wirkt das, wenn man vorne vor der Bühne steht, gar nicht, als wäre das so eine Riesenhalle. Das hat quasi den umgekehrten Effekt, weil, also ich war letztens auf einem Konzert dort und es hat sich eher angefühlt wie eine kleinere Club oder eine, sagen wir mal, eine große Clubshow als so eine Hallen-Location, weil die Bühne dann doch recht schmal ist dafür, wie viele Leute da reingehen. Ja. Und man aber ist sich der Leute hinter sich quasi gar nicht so bewusst. Das ist total witzig.
Ja, aber eigentlich actually voll die geile Kombi, ne? Also für den Act ist es irgendwie, wirkt es so riesig und es pusht einen voll, und für die Leute unten ist irgendwie so fast so eine Clubshow. Eigentlich, also wenn du es jetzt so sagst, finde ich, klingt es nach einer geilen Kombination. Ja, dann einigen wir uns doch auf Palladium erstmal. Es gibt natürlich auch andere schöne Locations in Deutschland.
Natürlich.
Ja, was ist denn dein oder euer Lieblingsessen auf Tour? Gibt es da so einen Standard, und was mögt ihr dann gerne?
Oh je, Mini. Also es ist nicht so leicht zu beantworten, finde ich. Generell sind wir alle sehr glücklich, wenn es gutes Essen gibt. Und das klingt jetzt so nach niedrigem Anspruch, aber es ist halt auf Tour und auch auf Festivals und so, ist es nicht so, dass die Qualität oder die geschmackliche Qualität des Essens auf einem sehr hohen Level durchgehend wäre, sondern es gibt schon auch einfach immer wieder Veranstaltungen, wo man sich so denkt, so, Junge, was soll das überhaupt sein? Also, und wieso schmeckt es so? Muss das? Wir hatten jetzt auf Tour immer wieder sehr gute Caterings auch, und ich bin so ein Fan davon, wenn es Leute schaffen, also gerade im veganen und vegetarischen Bereich einfach so Sachen zu machen, die auch richtig geil schmecken. Also wisst ihr, was ich meine? Und es nicht immer Curry ist. Ich habe kein Problem mit Curry, aber ich habe das Gefühl, das ist die Go-To-Lösung für alle Catering-Unternehmen. Wenn sie lesen, es muss irgendwie vegan und vegetarisch sein, dann gibt es immer Curry. Und wenn man halt irgendwie so 3 Wochen auf Tour ist und es gibt immer Curry, denkt man sich so, boah, also ich weiß. Also kein Problem mit leckerem Curry, aber die Abwechslung macht's, finde ich. Und wenn man jetzt die gesundheitlichen Aspekte mal außer Acht lässt, bin ich so ein mega Fan von so, stell dir deinen Burger selbst zusammen. Und dann gibt es so ein kleines Buffet mit so Gemüse und so. und irgendwelchen geilen veganen Patties oder so und dann kann man sich so einen Burger selber machen. Ist natürlich jetzt für 3 Wochen auch nichts von wegen Gewichtszunahme und so, aber so ab und zu ist es schon sehr geil, muss ich sagen, ja.
Ja, ich glaube, auf die Frage hat uns letztes Jahr Felix von Adam Angst hat gemeint, sein Lieblingsessen auf Tour ist Salat, weil es halt sonst immer irgendwie Pizza oder sonst irgendwas gibt. Das fand ich auch stark.
Ja, wir haben so ein bisschen unseren Rider überarbeitet und haben so ein bisschen versucht, so gesünder zu werden. Jetzt stehen irgendwie so Ingwer-Shots fürs Frühstück mit drauf und so. Deswegen bin ich jetzt eher schon wieder anderes Team. So ein geiler Burger ist es ab und zu. Sorry Kai, du wolltest was zu Currys loswerden.
Ja, ich stelle mir das irgendwie auch schwierig. Also das ist doch noch ein schwieriges Bühnenessen, so ein Curry, oder? Ich meine, so sehr viel Hülsenfrüchte und so. Und dann, das kann doch auch einem mal schwer im Magen liegen, könnte ich mir
vorstellen. Ja, ich merke schon, wir deepdiven jetzt direkt da sofort. Ich jetzt eigentlich so, ich muss mir als Sänger sowieso die letzten Jahre eingestehen, dass vor der Show Essen eigentlich eine dumme Idee ist. Ich werde auch immer empfindlicher, was so Getränke mit Kohlensäure betrifft, was voll schwer ist, weil also wenn man halt irgendwie auch logischerweise irgendwann mal müde ist abends, sind so die Go-To-Getränke halt alle kohlensäurehaltig, aber man muss halt krass aufstoßen, wenn man dann singt und es ist echt richtig doof. Wenn man dann noch so ein Curry hatte, so eine halbe Stunde vorher, yo, also da merkt man, so ein Körper arbeitet auch. Ja, okay.
Cool. Dann machen wir direkt die nächste oder die letzte Freundinnenbuchfrage. Hast du ein aktuelles ADW, also ein aktuelles Album der Woche? Irgendwas, was bei dir rauf und runter läuft? Muss nicht aktuell erschienen sein, irgendwas, was vielleicht, wo du einen Shoutout geben möchtest für ein gutes Album, wie auch immer.
Ich weiß, ehrlich gesagt, nachdem ich am PC sitze, jetzt mogel ich mal ganz kurz und gucke in dem zu, weil ich glaube, es ist nicht so aktuell. Uche Yara sagt euch bestimmt was, vielleicht auch nicht. Die hat eine EP gedroppt. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist kein Album, es ist eine EP, würde ich jetzt sagen, von der Anzahl der Songs. Und die heißt, und das ist jetzt, da bin ich peinlich berührt dafür, dass ich es die ganze Zeit pumpe. Ich glaube, heißt sie nicht irgendwie Golden Days, genau. Ist noch relativ frisch. Dieser Track, den die vor, wann war das, vor einem Jahr gemacht hat oder so. Ich weiß auch nicht, wie man den WWW She Hot war so mein Track des letzten Jahres, ehrlich gesagt. Und jetzt, als die EP rauskam, hat es mich krass erwischt. Es ist ein bisschen verkopft, finde ich. Also jetzt vielleicht nichts, was man abends so unbedingt in die Party-Playlist schmeißen sollte, um sich beliebt zu machen. Aber ich, also musikalisch feiere ich es krass ab, ja.
Okay, cool. Dann starten wir jetzt mal ein bisschen in allgemeinere, klassischere Interviewfragen. Vielleicht so grundsätzlich Richtung allgemeine Bandfragen. War es eher ein Vor- oder eher ein Nachteil oder irgendwie neutral, dass ihr ja ziemlich genau mit Corona angefangen habt? Oder zumindest angefangen hat, Sachen zu veröffentlichen.
Also, ich finde, das ist immer so ein bisschen schwer, das einfach so ganz pauschal zu beantworten, weil ich glaube, ganz allgemein war das für die ganze Musikindustrie natürlich eine krass schwere Zeit und so rückwirkend hat uns das bestimmt auch in gewisser Weise wahrscheinlich negativ beeinflusst, weil es einfach die ganze Industrie irgendwie hart getroffen hat. Für uns als Personen, glaube ich, war es actually nicht so schlecht, weil wir hatten ja Nie Allein und der normale Way to go für so eine Band wäre ja dann irgendwie direkt auf die Bühne live zocken, zu gucken, die Leute irgendwo zu platzieren und so weiter und so fort. Wir waren aber halt gar nicht ready. Es war ja überhaupt nicht geplant, dass es irgendwie funktioniert mit diesem Song. Insofern, wir hatten ja auch gar keine weiteren Songs. Also es war einfach der einzige Song. Wir dachten so, okay, das ist der Abschluss von so einem Coverband-Projekt und dann nie wieder so. Und dann kam alles ins Rollen und hätte man dann direkt gesagt so, naja, und nächste Woche erste Show, das wäre komplett nach hinten losgegangen, weil wir hatten keine Songs, wir hatten keine Idee davon, wie das live klingen soll. Und es hat sich quasi alles erst nach dem Release von Nie Allein so entwickelt. Insofern glaube ich, für uns zumindest auf jeden Fall Fluch und Segen, auch wenn ich hier gar nicht kleinreden will, was das sonst so gesellschaftlich und so gemacht hat, ja.
Voll. Wie war dann So die, wie war dann die, oder wie ging dann die Reise weiter, dass ihr dann doch irgendwann gesagt habt, okay, jetzt geht's auch wieder mit Bühne und jetzt wollen wir das auch? Oder war das dann auch noch irgendwie ein bisschen Überzeugungsarbeit, die dann irgendwie nötig wurde? Mm.
Nee, also wir kommen ja so ein bisschen aus diesem Coverband-Kontext und hatten schon immer krass Bock auf Live-Musik. Ich glaube, es war auch immer das, was uns irgendwie dazu gebracht hat, das einfach weiterzumachen, dass wir ab und zu mal einen Gig hatten. Und als dann so die erste EP raus war und so, war das auch ganz klar, das muss irgendwie auf die Bühne und das soll irgendwie auf die Bühne. Und dann war auch der Punkt erreicht, wo es uns auch krass abgefuckt hat, dass halt irgendwie alles nicht funktioniert hat. Also wir haben dann so im Sommer mal so, ich weiß gar nicht, 2021 glaube ich war das der Sommer noch, wo man so in Hamburg saßen Leute irgendwie auf einer Bierbank und durften nur mitsingen, wenn sie eine Maske aufhaben. Und dann sind wir irgendwie so 50 Kilometer weitergefahren und haben auf irgendeinem von der Landjugend organisierten Festival gespielt. Irgendwie 600 Leute ohne Maske, ohne irgendwelche Regeln, weil anderes Bundesland. Und es war so dieser ganz wilde Sommer. Und dann mussten wir unsere allererste Kafkiez-Solo-Tour ja auch wirklich nochmal absagen. Also das war dann schon die Phase, wo es auch, also wo es auch krass auf die Nerven ging, ne?
Ja, stelle ich mir auch irgendwie spannend vor. Also ich meine, ich fand es eh alles voll absurd, wie unterschiedlich dann auch Konzerterlebnisse wieder waren. Also ich war auch 2021 dann zwischen einem Picknickkonzert, wo man irgendwie von allen anderen halt Abstand halten musste und dann aber gleichzeitig zwei Wochen später irgendwo in Leipzig auf einem normalen Konzert mit 1000 Leuten. Also das ja, ist schon, war schon spannend.
Voll, ja.
Okay, dann ja, vielleicht, also ich meine, klar, es ist jetzt auch schon Ende Mai und euer Album ist im Januar erschienen. Aber vielleicht trotzdem nochmal so ein paar Fragen, die so rund ums Album sich drehen. Also ganz grundsätzlich, mir hat es super gut gefallen und es ist auch sicherlich in meinen Jahresfavoriten.
Vielen Dank.
Um mal ein bisschen zu schleimen. Und also ich finde, es zieht sich bei euch ja so ein bisschen durch, dass eure Texte mal so ein bisschen negativer oder frustrierter vielleicht auch in irgendeiner Form sind und gleichzeitig auch die Musik halt voll tanzbar ist oder voll Bock macht. Habt ihr das Gefühl, dass, also wie passt das zusammen oder ist genau das vielleicht auch irgendwie so die Überlebensstrategie aktuell oder ja, woher kommt das quasi, dass ihr doch sehr ernste Texte habt, die ihr dann aber gleichzeitig wieder unter gute Laune Musik vielleicht in irgendeiner Form packt?
Mm. Boah, woher kommt's? Ich erlebe uns nicht als die Songwriter, die jetzt so krass irgendwie immer nur aus der Ego-Perspektive und alles, was kommt, muss man auch irgendwie selber erlebt haben. So. Also wenn ich Texte schreibe, erzähle ich einfach gerne Geschichten, die ich irgendwie wichtig finde oder die ich von Freunden, Freundinnen kenne und die irgendwie mich bewegt haben oder so. Und ich glaube, daher kommt das, dass ich, auch wenn ich mich selbst als, glaube ich, sehr lebensfrohen Menschen beschreiben würde, dass ich schon mit, also aktiv miterlebe, dass unsere Gesellschaft gerade so ein bisschen, oh, wie sagt man das? Also gerade auch Leute, die noch so ein bisschen jünger sind als ich, ich habe das Gefühl, die wissen manchmal echt nicht, wo ihnen der Kopf steht und ich kann es total gut verstehen und dieses, ey, keiner weiß, was morgen ist, to be honest, ich habe da letztens mit meinen Eltern drüber geredet und ich finde es total spannend, weil wir so ein bisschen über diesen Tag gesprochen haben, das liegt jetzt schon ein bisschen zurück, als dieser Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat quasi. Und für mich das so ein ganz, ich weiß noch, ich und Gotti, unser Pianist, waren zusammen in Berlin und das war der Tag, an dem Vielleicht rauskam vom ersten Album. Und wir haben uns so auf den Track gefreut und ich finde es heute noch crazy, was das für eine Stimmung an diesem Tag war, weil das ich in meiner Generation, auch wenn es natürlich an der Realität vorbei ist, weil Kriege gab es jetzt die ganze Zeit, aber so, es war so nahe, es hat sich medienwirksamsmäßig auch so krass angefühlt. Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass sich gerade auch vieles verändert und dass es, glaube ich, auch gerade für Menschen in meiner Generation oder gerade für die, die noch jünger sind jetzt, manchmal crazy erdrückend ist, diese Welt und was gerade alles passiert. Und die Medien suggerieren einen ja auch, dass es das Gefühl nichts mehr passiert, was irgendwie positiv ist. Aber ich bin besser darin, oder wir sind besser darin, Musik zu machen, die positiv ist. Und ich bin aber kein Fan davon, dass Musik die Realität ignoriert und so schließt sich der Kreis. Es trifft also quasi Musik, die irgendwie Spaß macht, weil wir das am besten können und weil wir da auch herkommen von diesem Live-Kontext und diesem nach vorne auf Texte, die quasi, glaube ich, einfach so ein bisschen die gesellschaftliche Realität gerade sind, dass viele Menschen einfach überfordert sind. Und ja, das, glaube ich, ist so ein bisschen der Twist, warum solche Texte, ja.
Ich finde es einen coolen Ansatz, also dann auch vielleicht dahingehend auch so ein bisschen dann eben vom Sound, würdet ihr schon so in diese klassische deutsche Indie-Bubble vielleicht auch fallen. Jetzt sind die anderen natürlich auch irgendwie textlich vermutlich ein bisschen positiver unterwegs. könnt ihr euch denn dann so mit dieser Bubble oder mit diesem Genre identifizieren oder ist es dann mehr so ein, ja, ihr macht halt euer Ding und was die anderen machen, das ist nicht so ganz euer Bier?
Also die Indie-Bubble ist ja nicht groß. Man hat immer das Gefühl so, boah, krass, sind so viele am Start und so. Aber wenn man dann mal checkt, wie viele Menschen überhaupt, und ich erlebe es als krasses Privileg und ich bin auch sehr dankbar dafür, das in einem Maße machen zu dürfen, dass man davon leben kann, dass man auf Bühnen stehen darf und so, dann bleiben voll wenige Acts irgendwie übrig. So, ne? Man trifft sich dann immer wieder alle auf dem Festival und checkt dann erstmal so, okay, also diese Bubble ist echt nicht groß. Und deswegen, ja, auf jeden Fall identifizieren wir uns damit, ne? Und andere Indie-Acts, also so An My Kantereit oder so, waren für uns ja auch krasse Vorbilder und Wegbereiter für deutschsprachigen Indie generell, ne? Also ich erinnere mich, als ich 14 war, war deutschsprachige Mucke als sowas von uncool. Also für mich zumindest, vielleicht hatte ich da auch so ein Bubble-Thema, aber also bei uns war deutsche Mucke so voll weg vom Fenster, so, ne? Hat keiner gepumpt. Und deswegen, ja, auf jeden Fall. Wir merken schon auch, dass wir aber auf der anderen Seite, glaube ich, einen sehr eigenen Weg gefunden haben, diese Indie-Mucke zu machen. Ja, also ich, also ohne da jetzt krass tief reingehen zu wollen oder so, ich glaube, wir hatten schon immer das Gefühl, so dass deutscher Indie so ein bisschen oder im Gros sehr, also diese verkopfte, emotionale, balladige, hat deshalb viele andere Indie-Acts auch einfach weiterhin machen. Und ja, ich glaube, wir wollten da einfach immer auf dem Gegenpol sein. Nicht um der Gegenpol zu sein, sondern weil es auch einfach so aus uns rauskam. Und ich glaube, was wir bis heute nicht gut können, ist ins Studio zu gehen und zu sagen so, jetzt muss aber mal, also ein richtiger Text, den keiner versteht und und so richtig verträumt und irgendwie eine krass funky Bassline und so. Wir machen halt die Mucke, die wir machen. Und ich glaube, wir dürfen da damit einen ganz guten, ergänzenden Beitrag zur deutschen Indie-Bubble leisten. Ja.
Auf jeden Fall. Du hast gerade jetzt gerade gesagt, ihr macht die Musik, die ihr macht im Studio. Und du hast vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, ihr seid Songwriter Plural. Wie ist denn euer Prozess, wenn ihr jetzt Musik macht? Also geht ihr ins Studio und seid ihr so eine Jam-Band, wo das so vor Ort entsteht? Oder habt ihr irgendwie ein, zwei, drei Leute, die da so als primäre Songwriter reingehen und sagen, hey, ich habe hier eine Vorstellung, wie das Ganze jetzt laufen soll?
Also ganz viel davon passiert erstmal jetzt gerade hier, wo ich sitze, in meinem kleinen Home-Studio. Genau, also vieles passiert einfach hier, auch für mich alleine schon mal, gerade auch was so Textideen betrifft und so. Ich weiß noch, wir haben es einmal versucht, wirklich so ins Studio zu fahren, zu fünft und dann einfach drauf los. Absolute Katastrophe, einfach weil, also es ist schön, finde ich, wenn Ideen dadurch reifen dürfen, dass fünf Leute dann nochmal drüber gehen und auch ihren Input geben oder so. Aber wenn fünf Leute gleichzeitig nach einer Idee suchen, boah, das ist so stressig. Also und vor allem, ich finde, Ideen haben auch oft die Chance, gar nicht dann überhaupt so ein bisschen zu entstehen oder zu wachsen, weil es direkt irgendjemand doof findet. So ohne die Vision zu haben, die man dann vielleicht selber hat. Deswegen, genau, also mainly passiert ganz viel hier. Gotti, unser Pianist, ist dann öfter auch mal noch hier und wir schreiben dann zu zweit. Das ist eine ganz coole Konstellation, die auch gut funktioniert. Und wenn dann so Ideen so ein bisschen konkretisiert sind, dann nimmt man die mit in die Bandprobe und dann versucht man irgendeinen coolen Drumbeat nochmal irgendwie den Drumbeat zu optimieren oder nach der Bassline zu gucken. Und dann nimmt man nochmal mit ins Studio, wo dann unser Produzent Johann, mit dem wir jetzt quasi seit nach Nia Line zusammenarbeiten, auch nochmal so mal seinen Input gibt. Uns manchmal auch so ein bisschen einbremst in dieser, ja, das muss hier nach vorne und so, und das ist die Energy, die wir uns vorgestellt haben. So. Mhm. Und das, ja, ich finde, das kommt dann am Ende meistens zum Glück sehr gut zusammen, ja.
Ja, spannend.
Aber das heißt, okay, dann quasi auch, lassen sich dann eure Songs quasi auch aufteilen, je nachdem, wer dann so Initialideen hatte, oder kommen die dann sowieso alle eher von dir oder von eurem Duo, oder wie entstehen die dann quasi?
Also mal so, ich glaube, es gibt schon Nummern, die, das hört man manchmal auch, aber das überlasse ich den, den Ohren der ZuhörerInnen, die so aus von der Grundidee so aus einer Feder kommen und dann quasi so ins Kollektiv reingekommen sind, und dann gibt es Songs, die schon direkt in einer Zweier- oder Dreier-Konstellation entstanden sind und dann so in dieses Band-Kollektiv eingetaucht werden und dann jeder nochmal seinen Input gibt. Das ist sehr unterschiedlich. Aber das funktioniert, also ich weiß nicht, es hat sich einfach cool eingegroovt, und so hat jeder irgendwie so seinen Ansatz zum Kafki-Sound, und am Ende ist es irgendwie ein sehr organisches Band-Ding, obwohl es halt so im kleinen Kämmerchen entsteht, und das fühlt sich sehr gut an, ja.
Okay. Vielleicht ist die nächste Frage dazu dann auch irgendwie passend, bezüglich unterschiedlicher Sounds vielleicht auch. Ich meine, so der Song, der für mich voll aus dem Album rausgestochen hat, ist halt Sommer mit dir. Soundtechnisch deutlich emotionaler als andere. Also ich finde auch, der Song trifft textlich voll irgendwo zwischen Magengrube und Herz. Ich weiß es nicht. Wie sehr ist der irgendwie vielleicht auch autobiografisch? Oder gibt es da dann eine Emotionalität, die da auch dahinter steht und vielleicht auch das Live-Spielen vielleicht erschwert, wenn ihr sonst immer eher Lust habt auf das spaßige Live-Spielen?
Ich finde, es ist ein Song, der sehr stark aus der Situation heraus entstanden ist. Er war nie die Idee. Wir haben uns immer wieder mal an Balladen versucht die letzten Jahre, und es hat nie gut funktioniert, beziehungsweise es hat funktioniert, aber am Ende waren wir dann doch so, oh, ist uns zu, also ist nicht auf dem Level, auf dem wir den Mut hätten zu sagen, das ist die erste Kafkiets-Ballade jemals. Ich meine, klar, mit Ohne euch auf der letzten Platte haben wir es ja schon ein bisschen so angeschnitten. Aber es ist ja doch vielleicht eher so eine kleine Indie mit Schunkel-Hymne, anstatt irgendwie jetzt voll. Genau, und das war so ein einfach so ein später Abend in Berlin im Studio. Ich saß da mit unserem Produzenten, und wir hatten eigentlich eine ganz andere Nummer, so 150 BPM voll nach vorne. Und irgendwie fanden wir an der Idee eigentlich nichts gut, außer das Gitarrendruff. Da haben wir alles rausgeworfen. Und unser Produzent hat das dann so auf der Gitarre gespielt und wieder gespielt und gespielt. Und dann war es halt, keine Ahnung, es war dunkel, es war abends, wir waren müde, wir waren alle so ein bisschen down. Und dann haben wir uns irgendwie angeguckt und gesagt so, ey, irgendwie fühlt es sich so an, als wäre es ein Song übers Sterben. Und ich weiß nicht, wie autobiografisch der Text ist, aber also ich habe meine Erfahrungen mit Verlust gemacht. Ich denke, viele Menschen oder die meisten von uns in dem Alter, in dem wir jetzt sind, haben die irgendwie gemacht. Vielleicht mal ein bisschen weiter weg, mal vielleicht ein bisschen näher. Aber es war dann wirklich so, ich habe mich da hingesetzt und der Text war in 10 Minuten fertig, weil ich einfach wirklich das Gefühl hatte, ich kann dazu was sagen, weil man Erfahrungen damit gemacht hat und man schon irgendwie das Gefühl hat, das, was da passiert in einem, auch irgendwie in Worte fassen zu können. Und dann haben wir eigentlich nur noch das Gitarrensuff genommen, uns durch ein Klavier ausgetauscht. Und da war es natürlich nur super viel Arbeit und so, aber ja, und dann war es irgendwie die erste Kafkiets-Ballade, und dann hat man es natürlich nur ein bisschen liegen lassen und immer mit dieser Vorsicht so, naja, als Band, die halt so ein bisschen dafür bekannt ist, nach vorne zu gehen und viel Live-Energie und Konzerte, überlegt man sich natürlich 4-mal, ist es das? Aber jedes Mal, wenn ich es mir angehört habe, habe ich gerade wieder so ein kleines bisschen Gänsehaut, und es ist ehrlich gesagt ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn man als Künstler seine eigene Mucke anhört und es irgendwie gut findet und nicht irgendwie sich an seiner eigenen Stimme ancringed oder so. Und wenn man dann sogar noch Gänsehaut bekommt, ist es meistens ein gutes Zeichen.
Das stimmt. Nee, ich mag das auch voll gerne. Also ich habe auch das Gefühl, es hat sowas von Sperling. Ich bin auch großer Sperling-Fan. Das war auch der...
Check die Referenz auf jeden Fall.
Ja, es war auch tatsächlich so ein bisschen so ein mein Versuch, eure Musik in unsere Magazingruppe zu packen, von wegen, hier, ihr seid alle Sperling-Fans, hört euch diesen Song an. ja, nee, aber ich mag den echt voll gerne und voll schön, wenn es dann auch so schnell geht obwohl es vielleicht mal was ganz anderes ist. Ja.
Danke.
Dann auch nochmal so ein bisschen textlich, was andere Songs angeht. Also einer meiner Favoriten von dem Album ist Mitte 20. Und vielleicht ist es ja vermutlich auch ein bisschen autobiografisch oder ein bisschen einfach aus der Laune heraus vielleicht auch. Wie sehr steht ihr irgendwie auf Kriegsfuß mit dem vermeintlichen Erwachsenwerden? Oder liegt das auch generell irgendwie jetzt an der heutigen Zeit? Von wegen, was heißt denn Erwachsenwerden überhaupt noch, wenn die ganzen Krisen sowieso da sind? Ich meine, das ist ja auch in anderen Songs von euch Thema. Ja, so ein bisschen nach Quarter-Life-Crisis irgendwie vermusikalisch klingt es natürlich auch.
Also ich finde es immer total schwer, jetzt gerade auch als jemand, der natürlich sehr viel Einfluss auf die Texte nimmt, das jetzt allen Bandmitgliedern so krass überzustülpen. Aber so rein altersmäßig betrifft es uns natürlich alle. Und ich glaube, wir haben damit alle sehr eigene und auch teilweise sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, weil wir auch sehr andere Backgrounds haben. Es gibt ja Leute bei uns in der Band, die irgendwie eine Ausbildung gemacht haben und schon voll lange im Berufsleben sind, die sicherlich auch so stepwise irgendwie schon so ein bisschen weiter immer sind gefühlt als so jetzt so Kandidaten wie ich oder Gotti oder so, die halt so studiert haben und dann logischerweise Studium vorbei, dann hat diese ganze Bandsache angefangen, was einen auch so mental natürlich krass durchwürfelt. Und ich fand eigentlich immer spannend zu sehen, wie krass sich das auch abwechselt. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gab Phasen, so mit Anfang 20, da war für mich halt schon eher so der Vibe zu sagen, so ja, also jetzt so mit Ende 20 hätte ich gerne irgendwie mein erstes Kind und so. Und ja, heiraten, warum nicht und so. Und ich finde, in den letzten Jahren hat sich voll viel verändert und ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich bin ich ja älter geworden. Man möchte meinen, so man kommt dem irgendwie näher. Man hat aber das Gefühl so, ey, ja, wenn ich 27 bin, ey, dann checke ich das voll und dann will man auch Kinder haben und so. Actually ist es gerade nicht so. Vielleicht hängt das auch sehr viel mit diesem Band-Ding zusammen. Ich glaube aber, vielleicht ist es jetzt auch ein Hot-Take, aber ich glaube, es kommt auch sehr viel, oder bei mir hängt es sehr viel zusammen, dass ich auch gerade durchs Studieren und durchs von zu Hause wegziehen und so, mich auch krass kritisch mit meiner Sozialisierung, meiner Erziehung und allem, was so vorher passiert ist, auseinandergesetzt habe und so festgestellt habe, so, ey, vielleicht sind manche Elemente davon cool, vielleicht andere aber auch gar nicht. Und ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, ich setze mich immer noch aktiv damit auseinander, wer bin ich eigentlich und wo will ich hin? Und dann stellt man so vermeintlich endgültige Sachen wie, ich bekomme jetzt ein Kind, weil das ist ja schon eine sehr endgültige Verantwortung dann auch, oder ich verheirate mich jetzt oder so, die habe ich jetzt oder haben wir alle viel halt hinten angestellt. Und ja, und ich glaube, aus diesem mentalen Kampf, den wir alle so ein bisschen kennen, heraus kam dann eben dieser Text und halt auch irgendwie so dieses Ding so, ey geil, lass mal alle Leute abholen, denen es ein bisschen ähnlich geht. Wir sind ja auch alle auf dem Land aufgewachsen, da gibt es ja oft auch sehr klare Vorstellungen, wie das zu laufen hat. Und für die Leute so ein bisschen ein kleiner Song auf jeden Fall, ja.
Cool. Du hast gerade schon erwähnt, dass ihr das Glück und Privileg habt, dass ihr von eurer Mucke irgendwie leben könnt und dass ihr das als Beruf machen könnt. Bezogen da jetzt aufs Erwachsenwerden, erlaubt einem dieser Beruf als Musiker und vor allem so Live-Musiker eigentlich, also ist es auch so, dass es einem ein Stück weit nicht erlaubt, erwachsen zu werden, weil man bewegt sich irgendwie die ganze Zeit in so einem Umfeld, wo was so für die Menschen, die hier dorthin gehen, viel halt Freizeit ist und irgendwie Spaß und es gibt irgendwie viel, so Konzerte finden abends statt, man schläft dann irgendwie im Nightliner oder im Van oder was weiß ich, wacht irgendwo in einer anderen Stadt auf, jeden Tag irgendwie neues Abenteuer, neue Leute kennenlernen und so. Inwiefern hat das auch vielleicht so einen Einfluss gehabt auf deine Lebensplanung oder deine Vorstellung davon, was jetzt irgendwie in 3 Jahren mal irgendwie los ist bei dir?
Also ich glaube, das kann man sicherlich nicht trennen. Also am Ende ist es ja schon so ein bisschen so, dass ich, also ich meine, ich habe Psychologie studiert. Also ich war, als nie allein kam, auch kurz davor, das zu beenden. Für mich war halt so klar, so ich meine, als Therapeuten ausbilden, dann mache ich mich selbstständig. Kann man online googeln, was man da für ein Gehalt bekommt und dann ist man so safe. Also, und es hat mir auch Bock gemacht, also jetzt nicht so, als hätte ich das nicht gerne gemacht. Und dann kommt man in so einen Bereich rein und da hast du absolut recht mit dem, was du sagst, der halt so ein bisschen darum besteht, viel unterwegs zu sein. Musikindustrie ist sehr lebendig, was manchmal auch gleichzeitig bedeutet, kurzlebig. Man hat, oder vielleicht ist es das auch gar nicht so und dann redet sich das nur ein, aber als Menschen, die jetzt da seit ein paar Jahren drinstecken, erleben wir schon so, es geht manchmal super schnell, was angesagt ist, was nicht angesagt ist. Man ist krass, auch so ein bisschen, ne, also man gibt zum Beispiel eine Tour in Vorverkauf und keiner weiß, was passiert so. Klar, man kann es hochkalkulieren, aber wenn die Leute halt keinen Bock haben auf die Live-Mucke, dann kommen die halt nicht. Und ich würde sagen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sehr, sehr dankbar dafür sind, dass wir so eine gewisse Sicherheit langsam verspüren, zu sagen so, okay, wir haben jetzt eine Columbia-Halle ausverkauft oder eben das Palladium ausverkauft und es war mega schön und wir hatten schon das Gefühl so, diese Leute würden hoffentlich wiederkommen. aber im nächsten Moment kann sich das auch wieder ganz anders anfühlen. Und ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, das macht schon was mit einem. Also festzustellen, ich bin in einem ganz neuen Arbeitsumfeld. In mancher Hinsicht weiß ich immer noch nicht, wie der Hase läuft. So nach dem Motto, man weiß nicht, was morgen ist. Wir sind dankbar für alles, was wir machen dürfen, aber haben trotzdem nur so ein bisschen Angst vor dem, was so kommt zu den nächsten Jahren. Pumpen alle, wenn wir 50 sind, immer noch Kaffkiez. Schön wär's. Also, natürlich stellt es so Sachen wie ja, Familienplanung und so vielleicht auf die lange Bank, weil genau, gerade genieße ich es, Mucke machen zu können und versuche halt, mein Kopf ist eher da, zu sagen so, ey, wo ist der nächste Kaffkiez-Step? Und wie soll Kaffkiez klingen? Und was brauchen wir noch? Und wie sieht die nächste Tour aus? Und dann ruft das Lichtteam an und sagt so, ey, Dicker, sollen wir einen Bahnhof auf die Bühne stellen oder so? Genau, es passiert halt gerade super viel und super schnell. Und ich glaube, im Kopf bleibt halt dann auch einfach nicht so viel Platz für diese Sachen, die vielleicht sonst so anfallen würden, vermeintlicherweise in diesem Alter. Ne? Ja.
Ja, verständlich. Ich habe noch eine Frage zu eurem Song Galaxis. Also gleich noch eine Deep Talk-Frage, aber noch eine bisschen oberflächlichere Frage grundsätzlich. Ich meine mich zu erinnern, und ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, dass das Lumpenpack irgendwie gepostet hatte, dass sie an dem Song irgendwie mit beteiligt waren. Was ist da die Story?
Sind sie nicht gewesen. Okay. Aber an einem anderen Track, ich glaube, die Jungs waren ein ganz geiler Ruf. Also da haben uns tatsächlich einige gefragt, weil sie Teil des Albums waren. Wir haben uns mal für so ein Wochenende in Rosenheim getroffen, eigentlich mit offenem Ausgang. Also wir wollten schon Songwriting machen. Aber da haben wir auch sehr viel Bier getrunken, leider. Und dann dachte eigentlich, es ist schon was passiert, aber wir waren jetzt alle nachher nicht so sicher, so, also was ist jetzt? Aber tatsächlich ist an diesem Wochenende zum ersten Mal Nice entstanden. Was ja total crazy ist, weil es musikalisch ja eigentlich nicht so klingt, als hätten sich Kaffkiez und Lumpenpack getroffen und zum ersten Mal Nice geschrieben. So, es würde vielleicht eher so klingen, als hätten wir Galaxis geschrieben. Das stimmt aber tatsächlich nicht. Aber die Jungs fanden wohl Galaxis sehr geil und haben den dann zu ihrem Post in die Story gepackt. Und dann kamen echt viele Leute auf die Idee, wir hätten den Song zusammen geschrieben. Genau, für Leute, die sowas immer mega spannend finden, es gibt ja auch so Spotify-Credits, da könnt ihr sowas auch nachschauen.
Ich hatte es bei Galaxis genau. Eben nachgeschaut, hat mir ist nichts aufgefallen. Deswegen dachte ich, okay, dann habe ich
das nicht falsch gemacht. Genau, die Jungs haben zum ersten Mal Nice mitgeschrieben und es war ein sehr, sehr schönes Wochenende, ja.
Ja, cool. Okay, jetzt noch die deepere Frage zu bezüglich Galaxis. Das klingt ja schon, also von der Grundstory, wenn man den Planeten verlässt, weil es wirklich keine Hoffnung mehr gibt quasi, ist es ja also schon einfach ein sehr pessimistisches Bild auf die Welt. Ist es auch das, was du privat irgendwie zeichnen würdest? Von wegen, okay, es gibt, also wir suchen nach einem Planeten, wo es noch Hoffnung gibt, weil auf unserem Planeten ist es offensichtlich nicht so?
Eigentlich nicht. Also ich, wie gesagt, vorhin, ich glaube, ich bin schon ein sehr lebensfroher Mensch und ich will mir das auch ungern nehmen lassen, auch wenn es manchmal so ein bisschen so klingt, als wäre es morgen vielleicht vorbei. Das Wichtigste, was ich immer gerne zu dem Song sage und was ich auch live sage, ist so, es ist nicht als Einladung gemeint, sich darauf auszuruhen, zu sagen so, naja, dann verpissen wir uns halt einfach so, ne? Also, dass die ganzen Idioten hier so, ne? Also, lassen wir ein paar Nazis hier und so und dann verpissen wir uns einfach und dann ist alles gut und dann machen wir irgendwo eine Kommune auf und alles ist toll. Also mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob es überhaupt irgendeinen Planeten gibt, der mega gut für uns gemacht wäre. Das soll keine Einladung zu sein, nicht morgen wieder auf die Straße zu gehen und sich irgendwie eingestehen zu müssen, dass es halt Arbeit ist, dass verdammt nochmal anstrengend ist und dass es unangenehm ist, der einen Person beim Familientreffen das fünfte Mal zu sagen, hey, ich find's nicht cool, wie du über gewisse Dinge denkst oder sprichst und so weiter und so fort. Und das ist halt, ja, also ich weiß es selber, also es ist manchmal so zehrend, alleine sich jeden Tag irgendwie zu informieren und irgendwie die Tagesschau zu pumpen. Allein das fuckt einen manchmal so krass ab. Und ich muss da auch sagen, so, hey, mach immer nur so viel an einen ranlassen, wie es auch irgendwie passt, finde ich. Weil am Ende kann man morgen nur was verbessern, wenn es einem auch selber irgendwie okay geht. Aber trotzdem soll Galaxis, glaube ich, eher so ein bisschen signalisieren, wie krass frustriert man manchmal von der Lage ist. Und nicht die Einladung zu sein, morgen zu sagen, so, ja, okay, fuck it, ne? Also, wird schon schief gehen, wenn dann alles brennt, entwickelt der Mars bestimmt irgendeine Rakete und dann fliegen wir alle irgendwo hin und dann starten wir 2.0, ne? Also, genau.
Ja. Nee, das ist schon voll.
Ich habe noch eine Frage bezüglich, vielleicht auch so als Übergang in das ganze Thema Festivalsommer, Live-Spielen, Konzerte und so weiter. Ihr sprecht ja auf eurem Album auch so ein bisschen über das Tourleben an sich und irgendwie weg sein, wieder da sein und was das so mit einem macht. Magst du ein bisschen erzählen, wie sich das entwickelt hat bei euch als Band und wie das auch so den Weg in die Musik dann sozusagen zurückgefunden hat? Weil, also ihr seid ja jetzt in Corona angefangen, konntet dann erstmal wahrscheinlich wenige bis keine Konzerte spielen. Und dafür hat es ja dann sehr schnell sozusagen rückgekoppelt und ist jetzt wieder als Thema, irgendwie als Auseinandersetzung in der Musik angekommen. Das fand ich irgendwie spannend für so eine junge, in Anführungsstrichen, Band.
Also ich glaube, am einfachsten kann man es echt wirklich dann beantworten, wenn man bei dem Song bleibt. Aber alles nur gelogen bleibt irgendwie. Der ist in der Phase entstanden, da hatten wir gerade irgendwie so das Album fertig eingespielt und direkt danach irgendwie den Song geschrieben und so. Und ich glaube, mit das Wichtigste daran ist, so ein bisschen festzustellen, dass wir ja alle nicht aus der Mucke kommen. Also wir kommen ja alle so ein bisschen aus unterschiedlichen Bereichen und anderen Berufen. Und deswegen ist es oft auch, na, ich will nicht sagen, dass es irgendwie, es ist schwer. Also ich finde, man klingt halt oft für außenstehende Leute schnell dann so ein bisschen undankbar oder so. Das will ich gar nicht vermitteln. Es ist crazy schön und es ist crazy geil, unterwegs zu sein und mit der Crew und es macht mega viel Spaß und es ist natürlich geil, dass so viele Leute kommen. Aber es ist ja nicht immer nur die Seite, sondern es gibt ja auch diese Seite von, hey, zu Hause chillt die Family, meine Eltern wussten monatelang nicht, wo ich bin, so nach dem Motto, die, wenn ich nach Hause kam, wussten die nicht, wer ich bin. Freundschaften, Beziehungen, alles, was irgendwie dazugehört, ist natürlich so ein Aspekt, der schon auch darunter leiden kann, dass man so viel unterwegs ist. Und man sieht manchmal, dass Mama auch selber nicht eingesteht. Und dann kommt noch dazu, dass Mucke zu machen auch einen immer so ein bisschen zu signalisiert, so, hey, jetzt ist Momentum und Vollgas und rein, rein, rein. Und ist scheißegal, ob du 42 Fieber hast, wir spielen die Show jetzt, weil da kommen irgendwie 3000 Leute und die brauchen wir, wenn wir das nächste Mal auf Tour gehen, weil die müssen sich alle wieder ein Ticket kaufen und, und. Und es wäre gelogen, wenn wir nicht auch in den ersten Jahren jetzt einfach oft über unsere Grenzen gegangen sind. So schön auch alles war, so anstrengend war es manchmal. Und am Ende hat sich wahrscheinlich alles gelohnt und ich würde nicht sagen, es gab da mal eine Show, die hätte ich besser nicht gemacht oder so, am Ende hat es funktioniert. Aber ja, manchmal gehört es einfach auch dazu, festzustellen, so hey, vielleicht ist nicht alles so, also dieses ganze Reingestresse und dieses, obwohl man krank ist, auf die Bühne zu gehen, nicht so easy, genau.
Ja, Das finde ich, das ist so die eine gute Sache, die Corona in der Touring-Musikbranche mit sich gebracht hat, ist, dass MusikerInnen meines Gefühls nach irgendwie, wenn sie krank sind, jetzt öfter Shows verschieben oder absagen, weil sie krank sind und nicht sich mit irgendwie. Also ich kann mich nur erinnern, ich war mal auf einem Festival, wo die Foo Fighters gespielt haben und Dave Grohl auf der Bühne stand und einfach nicht singen konnte, weil er so heiser war. Er war offensichtlich komplett krank. Und also das war natürlich, hat das irgendwie gut überspielt und das war dadurch irgendwie eine einzigartige Show. Aber also arbeitsschutzrechtlich, wenn ich diese langweilige Perspektive mal aufmachen darf, ist es natürlich eine Vollkatastrophe so. Und dann hat sich jetzt dadurch, durch diese Pandemie, meines Gefühls nach irgendwie auch nochmal der Tourzeitplan so krass verändert. Also früher war eher so immer der Turnus, okay, man hat im Winter diese ganzen Clubshows und große Albumtouren und sowas. Und dann gibt es einen Festivalsommer. Und jetzt sehe ich das bei ganz vielen Bands und KünstlerInnen, dass die irgendwie auch im Juni, Juli noch Clubtouren ankündigen zwischen Festivals und so. Und also wenn sich sowas dann nochmal so in eine Jahreshälfte ballt, es ist ja noch krasser, dass man dann wieder nach Hause kommt und irgendwie den Winter über vielleicht nicht groß auf Tour ist, dann in so ein totales Loch fällt und dann wieder dieser krasse
Voll.
Workload auf einen zukommt. Also das stelle ich mir extrem anstrengend vor, einfach.
Ich kann nicht so gut benchmarken. Wir haben vor Corona keine Musik gemacht. Ich weiß nicht, wie es vorher war oder ob es besser oder schlechter war. Aber allein diese Story, dass selbst die Foo Fighters, die halt so alles erreicht haben, wo man so das Gefühl hatte, denen könnte es auch scheißegal sein. Also jetzt in reichweitentechnischer Sicht, in finanzieller Sicht, in, keine Ahnung, Fame-Hinsicht oder so, dieses Festival abzusagen und einfach zu sagen so, hey, sorry, Dave Grohl hat keine Stimme, was sollen wir machen? Der ist halt einfach krank. So. Und ich finde es schon ein crazy Gedanken festzustellen, dass selbst so eine große Band sich noch diesen Druck macht, trotzdem auf der Bühne zu stehen. Und ich glaube, dann kann man auch ansatzweise verstehen, wie crazy es manchmal für kleine Acts ist, die gerade so im Kommen sind. Ey, unser erster Live-Sommer, wir haben so durchgepaced. Einfach klar war so, okay, jetzt oder gar nicht. Und natürlich hat man da Dinger gemacht, die nicht gesund waren. Also müssen wir gar nicht drüber reden. Genau. Und ich bin echt froh, heute zu sagen, so, hey, es war alles cool, wie es ist. Jede Show war irgendwie geil. Ich hatte eine Show mal keine Stimme, trotzdem irgendwie gut gegangen. So, und ich würde es nicht anders machen. Aber ich glaube, dieser Grat ist sehr, sehr schmal. Und also wir kriegen ja auch links und rechts immer wieder mit, wie Acts irgendwie durchstarten. Und es läuft halt jedes Mal gleich. Und ich glaube, es ist schon auch dann in so Gesprächen merkt man so, hey, so Self-Care ist da schon auch krass wichtig in der Hinsicht. Auf jeden Fall, ja.
Ja, also ich finde, es kommt dann auch noch dazu, dass ja dieses Durchziehen auch irgendwie oder dieses Hustle-Culture oder was, das wird ja auch irgendwie belohnt und glorifiziert vom Publikum irgendwie. Also wenn da sich so ein Dave Grohl mit 39 Fieber auf die Bühne schlürt, dann ist der irgendwie ein geiler Typ und dem liegt was an seinen Fans und so, der ist noch nah dran und da muss man vielleicht auch als Musikfan irgendwie oder Kulturkonsument generell sich mal ein bisschen eingestehen, dass das vielleicht auch einfach nicht so geil ist für die Menschen dahinter und von daher voll das wichtige Thema ist irgendwie.
Ja, voll.
Ja, ich meine, ihr habt jetzt ja auch quasi, also wenn ich mich nicht verzählt habe, ich glaube jetzt inklusive Festivalsommer irgendwie nochmal 25 Termine bis Herbst. Gibt es da auch irgendwie was euch dann wieder runterbringt oder woher zieht ihr die Energie? Weil ich kann mir vorstellen, dass das schon ziemlich heftig ist, vor allem weil es ja doch auch einige recht große Festivals sind und recht viele, die einfach keine Ahnung, so Richtung Social Battery, dass das einfach schon sehr belastend sein kann.
Also gerade überwiegt die Vorfreude. An der Stelle auch mal nochmal ein Placement, weil es gibt noch ein paar Shows, für die es auf jeden Fall Tickets gibt. Wir haben sehr viele schöne Open Airs, also kommt da auf jeden Fall rum. Wir haben uns viele schöne Sachen einfallen lassen. Und wir kommen ja gerade aus einer Tour und hatten jetzt so 2 Monate off. Und es hat gerade so gereicht, um festzustellen, was einem fehlt, wenn man nicht auf der Bühne ist. Und jetzt sind natürlich alle wieder so ein bisschen heiß auf diesen Sommer. Trotzdem weiß ich jetzt schon, dass wir alle am, glaube ich, 21.09. oder so das letzte Konzert, dass wir danach alle erstmal Urlaub brauchen werden. Also gerade, und Urlaub meine ich jetzt mal wirklich Urlaub, weil wir haben die letzten 3, 4 Jahre, glaube ich, nicht wirklich Urlaub gemacht. Und jetzt halt so ein bisschen klar, so, okay, dieser Sommer noch und dann sind alle mal so ein paar Wochen raus auf jeden Fall. Genau, also nutzt das noch und besucht uns. Es wird wirklich schön sommerlich auf jeden Fall. Und gerade habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich danach runterkomme. Gerade habe ich einfach ehrlich gesagt überwiegend Bock darauf und hoffe, dass wir diesen Sommer dann gesund überstehen und dass die Shows auch geil werden, ja.
Okay. Das heißt, was war dann bisher so die größte Show, die ihr bisher so gespielt habt? War Southside letztes Jahr oder gab es da noch was Größeres?
Boah, also genau, man muss immer so ein bisschen, es gibt ja Festivals quasi, also ich, genau, wahrscheinlich Southside Hurricane oder auch ein Highfeed, da waren schon sehr, sehr, sehr viele Menschen, also es wird ja dann nicht mitgeklickt oder so, das heißt, am Ende weiß man nie genau, wie viel es waren, aber ich, also 20-25k hätte ich jetzt mal geschätzt oder so. Und dann gibt es halt Solo-Shows, da war jetzt das Palladium bisher das Größte, das sind irgendwie, keine Ahnung, da gehen da rein, irgendwie so um die 4.000 Menschen oder so. Genau, und jetzt kommt im Sommer, spielen wir auf dem Tollwood in München. Und das wird das größte Ding, das wir bisher gemacht haben. Da gehen so um die 6.000 Menschen rein. Und ich glaube, das wird crazy für uns auch. Also jetzt schon ein bisschen hosenvoll, aber ich glaube, es wird auch mega schön. Da ist auch hier, ich weiß nicht, Bibiza dabei. Auch von mir persönlich gerade muckemäßig krasser Favorite. Also macht richtig coole Sachen. Genau. Da gibt es auch noch Tickets, by the way. Also könnt mit uns die größte Kafkis-Show quasi abfeiern. Yeah. Ich glaube, es wird sehr schön. Ja.
Das klingt auch schon sehr gut.
Sehr cool. Seid ihr dann, wenn ihr auf Festivals unterwegs seid, so die Leute, die auch neben euren eigenen Gigs dann auf dem Festivalgelände unterwegs sind, sich noch zig Bands angucken? Oder ist das auch so ein bisschen, ey, vielleicht einfach mal bis zur Show im Backstage irgendwie chillen und dann auf die Bühne und dann mal gucken, was dann passiert? So.
Boah, wir sind schon so ein kleines Wespennest im Sinne von, bei uns ist echt Action. Also manchmal habe ich so das Gefühl, wir crashen so mit der Crew ins Backstage und alle schrecken so kurz aus ihren Sonnenliegen hoch. Weil halt einfach, ja, ich finde es auch schön, es ist halt vor der Drive irgendwie noch da und es ist ja noch nicht so lange her, dass wir selber alle noch privat auf dem Festival waren und so und da nicht beruflich rumgechillt sind. Und dann ist schon der Drive so, dass man sich's anguckt und auch aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Manche Acts kennt man irgendwie und hat das ein bisschen mit beobachtet, wie die größer geworden sind und ist dann auch so ein bisschen supportive dabei und sagt so, ey geil, komm, das gucken wir uns jetzt an und so. Manche Sachen findet man einfach spannend oder so und denkt so, wow, krass, das habe ich noch nie abgecheckt, das muss ich jetzt auch mal gucken. Und dann gibt es natürlich noch so diese Fälle, wo man so ein bisschen selber so ein bisschen starstruck ist. Also ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal Bilderbuch live gesehen. Die sind für mich so, also crazy, crazy Zeug, das die gemacht haben und ich finde es super geil. Und die hatte ich davor auch noch live gesehen und das man natürlich dann schon so, das lässt man sich dann natürlich nicht nehmen, da dann auch mal ins Publikum reinzugehen und dass sich das von vorne volle 115 Dezibel und dann richtig Nee, macht man auf jeden Fall noch, ja.
Okay, sind dann auch, also seht ihr Festivals auch so ein bisschen oder eure Festival-Shows auch so ein bisschen als, da könnt ihr potenziell neue Hörende erreichen oder ist es dann auch schon auch schöner, einfach vor den Leuten, die explizit wegen einem gekommen sind und nicht gerade auf die nächste Band vielleicht auch warten, zu spielen auf Clubshows?
Also, genau, ich einfach beides. Also, es hat beides so einen mega geilen Vibe irgendwie. Natürlich ist es geil, auf meinem Konzert irgendwie so ein Lied anzustimmen und merkst halt so, hey, alle, die da sind, singen halt mit und so. Das ist crazy schön. Und auch zu sehen, wirklich in Personen zu sehen, was man sich die letzten Jahre so ein bisschen aufgebaut hat, gemeinsam als Kafkids-Community irgendwie. Es sind ja auch immer wieder dieselben Leute da und so, das ist dann so ein kleines Family-Get-Together, das ist echt schön. Und natürlich auf dem Festival sind es natürlich ganz andere Menschenmassen, was sich manchmal crazy schön anfühlen kann. Wenn man auch das Gefühl hat, so hey, da waren jetzt safe auch tausende Menschen dabei, die uns nicht auf dem Schirm hatten oder so. Und das dann irgendwie so ein bisschen zu knacken und eine gute Stimmung zu kreieren, ist, also klar, streichelt das eigene Ego natürlich so ein bisschen. Deswegen ist es mega schön. Und bei Festivals kommt es natürlich einfach so dazu, ey, es ist Sommer, man trifft die ganzen Leute wieder, es ist einfach groß, macht Bock. Und deswegen beides total schön, ja.
Konzipiert ihr dann, also wie habt ihr eine andere Herangehensweise, was jetzt auch so Setlist und sowas angeht, wenn ihr auf einem Festival spielt oder wenn ihr eine Clubtour spielt? Also logischerweise sind es meistens ja längere Shows in Clubs, wenn ihr eine eigene Tour habt. Aber darüber hinaus irgendwie habt ihr dann Songs, die da reinkommen und da nicht oder umgekehrt?
Genau, meistens hat es schon was damit zu tun, wie lang das Set ist. Weil ja, wir schreiben jetzt dann das vierte Kafkiez-Jahr oder so, aber wir haben halt auch noch nicht 5 Alben. Das heißt, wenn wir Full Set spielen, das sind bei uns gerade so 1:40 oder so, dann spielen wir Full Set. Also dann kriegst du auch das Tourprogramm quasi, weil dann spielen wir fast alles, was wir haben. Nicht ganz alles, aber fast alles. Dann versucht man natürlich für die Festivals zu gucken, so okay, oft sind es ja so 45 Minuten bis 1 Stunde oder so. Dieses Jahr dürfen wir zum ersten Mal auch ein paar Sachen headlinen, da sind sie natürlich länger. Aber gerade so dieser 45 Minuten bis Stundenbereich und auf einem Festival ist für uns schon immer so diese Einladung zu sagen, okay, also wir geben auch richtig Gas. Und dann, es würde sich Janika nicht freuen, aber dann streichen wir vielleicht auch mal so einen Sommer mit dir raus, weil wir einfach auch das Gefühl haben, so Menschen mit 4 Promille und einem fetten Sonnenbrand im Genick wollen vielleicht zu Kafkiez dann eher ein bisschen abtanzen und haben vielleicht auch gerade nicht so den Kopf oder das Gehör dafür, sich dann irgendeine Ballade reinzugönnen. Deswegen gibt es dann halt 45 Minuten geballte Kafkiez-Energie. Ja.
Okay, ich weiß nicht, Kai, hast du noch eine Frage?
Nee, gerade spontan nicht. Aber mir fällt bestimmt noch was ein, wenn du noch weiter fragst.
Okay, gleich. Nee, weil sonst hätte ich jetzt unsere Kategorie noch eingeleitet, weil wir haben ja immer,
yes.
haben ja immer einen jetzt stehe ich gerade voll auf dem Schlauch, wie heißt denn der Quatsch?
Du meinst den Name-Drop des
Tages? Den Name-Drop des Tages.
Ja,
genau.
Name-Drop des Tages.
Ich weiß nicht, ob Janni im Vorfeld vorgewarnt hat,
ja.
Aber wir nominieren hier immer einen Künstler oder Künstlerin oder Band, wo wir der Meinung sind, das sollte irgendwie mal mehr gehört werden und das ist vielleicht noch zu sehr unter dem Radar und das da sollen auf jeden Fall alle mal reinhören. Genau, hast du da was mitgebracht für uns?
Ich habe was mitgebracht. Ich muss ein bisschen nachdenken, weil ich finde, das ist gar nicht so leicht, weil so die meisten Leute, die wir alle wahrscheinlich auf dem Schirm haben, die kennt man ja quasi schon so, ne? Also die kennt man ja nicht ohne Grund, weil die schon in irgendwelchen Playlisten drin sind oder weil die irgendwie auf dem TikTok-Algorithmus irgendwie einen krassen Sound haben oder so. Das habe ich ein bisschen rumüberlegt und deswegen wird es jetzt auch, glaube ich, nicht so dieser Name-Drop von boah, krass, wie Underground, die Entdeckung des Jahres, ich bin jetzt kein A&R von irgendeinem Major-Label, der irgendwas rausgesucht hat, aber ich würde tatsächlich sagen, was mich krass gefreut hat oder auch erfrischt hat von der Mucke her und so, ist Rahel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, kommt aus Österreich, macht so, ja, ein bisschen angecrunchten Indie auch. Es ist crazy, wie sagt man? Also ich mag es total, wie sie auch so Zeitthemen anspricht und so. Wie sie auf viele, also es ist sehr Politik. Also es ist auf jeden Fall, es reibt sich, es ist geil, es geht nach vorne. Und eventuell kann man sich die gute Rahel ja auch bei uns als Support angucken im Sommer.
Mhm. Aber nur eventuell.
Deswegen, man munkelt. Wir haben ja noch nicht offiziell cool. angekündigt. Aber ich finde, die macht sehr, sehr coole Sachen und genau und fordert auch die richtigen Themen heraus und so und macht da einen sehr, sehr guten Job, finde ich. Und es klingt obendrauf noch super geil. Deswegen meine Empfehlung des Tages. Ja.
Sehr cool. Janni, hast du auch was ausgebuddelt?
Ja. ich bin ja so ein bisschen so ein Sucker für Instagram-Algorithmus. Ich bin nicht auf TikTok, aber meine Instagram-Reels sind trotzdem dementsprechend irgendwie ganz cool. Und das ist ja, glaube ich, schon aktuell so voll das Sprungbrett für gerade viele junge Bands, dass sie dann doch irgendwie mal vom Algorithmus aufgeschnappt werden. Oder auch Anzeigen schalten. Ich swipe auch grundsätzlich bei Musikanzeigen nicht weiter, sondern hör's mir mal ein bisschen an. Und da habe ich die Lübecker Indie-Rock-Band Alles Caro entdeckt. Die sind noch sehr klein. Die klingen aber voll nach heiß-kalt. Und das aber trotzdem mit so ein bisschen einem anderen Twist, weiß ich nicht. Und ich meine, klar, heiß-kalt kommen jetzt gerade wieder. Und trotzdem bin ich sehr, sehr froh, dass man mehr Mucke in diese Richtung hören kann. Ja, und deswegen ist Alles Caro, also explizit die Songs Welt und Fallen lassen, sind explizit meine Shoutouts. Die sind ganz, ganz toll. Genau, und ich würde tatsächlich gerne noch einmal kurz den Moment nutzen, um meine Lieblings-Underground-Nürnberger-Band namens Impuls, die wir auch immer mal wieder gefeatured haben, die haben Anfang Mai eine neue EP rausgebracht. Und ich finde es so krass, wie viel Arbeit die in diese Alben reinstecken und in ihre Musik reinstecken, obwohl die noch super unbekannt sind und trotzdem einfach so gefühlt alles da reinstecken, was irgendwie gerade geht. Ja, und die shoutoute ich immer wieder gerne. Und die neue EP ist tatsächlich auch sehr, sehr, sehr hörenswert. Ist halt Metalcore, muss man halt mögen.
Geil.
Okay, und Kai?
Cool. Ja, ich cheate auch ein bisschen, weil also der Act, den ich mitgebracht habe, der ist schon irgendwie sehr bekannt, aber ich habe dann letztens so ein Alert bekommen auf meinem Spotify-Profil, dass der in Bremen ein Konzert spielt, also bei mir in der Nähe. Und habe ich mal geguckt und gesehen, dass der im Tower spielt, was irgendwie so ein, keine Ahnung, wie viel gehen da rein, 300 Leute laden und zahlt irgendwie ein 20. Und da war ich dann doch sehr überrascht und der scheint irgendwie hierzulande noch nicht so ganz angekommen zu sein, obwohl er auch mit seinem neuen Album auf Platz 1 der Top-Alben von Anthony Fantano, also der große YouTube-Musikkritiker, gelandet ist, nämlich Jeff Rosenstock. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber es ist so Pop-Punk, aber mit der nötigen Prise so ein richtiger neuer Anarchie irgendwie und richtiger so noch wieder richtig schrammelig. Und also, Jannika, ich weiß, du bist großer Green Day-Fan, aber Green Day sind nun mal auch eine Stadion-Rockband mittlerweile geworden. Und der Typ ist irgendwie noch richtig, der ist noch richtig schrammelig und
den rough, spürt man auch so richtig.
Ja, genau.
Geil.
Genau, ja. Das Jeff Rosenstock, das Album Hell Mode ist eine sehr große Empfehlung von dieser Seite. Und wenn der irgendwo bei euch in der Nähe ist, kann man den für einen schmalen Taler live sehen.
Sehr cool. Okay, dann war es auch soweit mit unserer Folge. Vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs Dabeisein, Johannes.
Vielen Dank, ich entschuldige mich nochmal für die Umstände der technischen Probleme.
Aber ansonsten, immer mal
ja, es hat mir sehr viel Problem. Spaß gemacht.
Ja, kein Problem. Cool. Viel Erfolg euch auf jeden Fall auf eurem Marathon-Festival-Sommer und bei allen Konzerten, die jetzt noch so spielen.
Dankeschön.
Es gibt für fast alle Shows noch Tickets. Mehr Infos gibt es dazu auch noch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, und dann vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.